Hallo, diese Woche darf ich mich bei Jennifer bedanken, die eine sehr großzügige Unterstützung bei Steady als Mäzenin abgeschlossen hat. Das heißt, dass Jennifer unsere Mission bei Klär mir die Welt mit 540 Euro im Jahr unterstützt. Und da möchte ich einfach nur Wow und Danke sagen. Wir stehen derzeit bei 435 UnterstützerInnen beim Podcast. Helft mit, damit wir die 440 erreichen auf erklärmir.at/support. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Bruegel, den Künstler und die Zeit, in der er gelebt hat und was es mit ihm auf sich hat, das erklärt uns Sabine Haag. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Sabine, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Gerne, ja. Ich bin Sabine Haag. Ich bin die Generaldirektorin des KHM Museumsverbands. Das ist eine Museumsgruppe, wo drei Museen beinhaltet sind. Das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum und das Theatermuseum.
Mhm. Sabine, du bist Kunsthistorikerin.
Ja.
Generaldirektorin vom Kunsthistorischen Museum in Wien. Ihr habt die größte Sammlung an Bildern von Bruegel auf der ganzen Welt. Warum sollte man sich 450 Jahre nach seinem Leben noch immer für ihn interessieren?
Ja, der Peter Bruegel, der Ältere, der die Werke, die wir von ihm kennen, innerhalb von 10 Jahren geschaffen hat. Nämlich nur, damit man es zeitlich ein bisschen einordnen kann, ganz grob gesagt zwischen 1560 und 1570 hat er seine Arbeiten geschaffen. Und wir im Kunsthistorischen Museum besitzen 12 Originale von Peter Bruegel. Das ist der mit Abstand größte Bestand. Und das heißt, wenn man Bruegel studieren will und wenn man die Welt seine Welt verstehen will, dann muss man zu uns kommen. Und der Peter Bruegel war einer der bedeutendsten Maler dieser Zeit nördlich der Alpen in Flandern. Er hat in Antwerpen und in Brüssel gelebt, also dem heutigen Belgien gelebt. Und er war ein Maler, der sehr genau, sehr sensibel die Umwelt beobachtet hat, einen Blick auf die Welt gehabt hat, auf das Treiben der Menschen und wie Mensch und Natur zusammenhängen, wie das Tun der Menschen sich auf die Natur auswirkt und umgekehrt, wie die Natur in das Leben der Menschen eingreift, nämlich wirklich im Alltag, aber auch im Größeren gesehen. Und das ist natürlich besonders spannend, wenn man das eben wirklich sich nicht nur intellektuell vorstellen muss, sondern wenn man wirklich die Bilder von Bruegel anschaut, genau betrachtet, lernt man einfach sehr viel genau darüber. Und allein das ist es wert, ja, sich einfach in die Bilderwelt von Bruegel zu vertiefen.
Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam machen. Kann man entweder ins Kunsthistorische Museum gehen. Wenn man jetzt nur im Podcast zuhört, dann muss man unseren Schilderungen jetzt genau folgen. Und wer Lust hat, kann auf YouTube mitschauen und da schauen wir uns jetzt ein paar Bilder an. Mhm. Das Spannende an Bruegel ist ja auch, wenn du sagst, er hat die Landschaft und die Leute studiert und gemalt, könnte man sagen, heute machen wir das alle. Wir machen tolle Fotos und beschäftigen uns mit, welche Rolle hat der Mensch in der Umwelt und gehört er dazu. Aber damals für die Zeit und das, was damals große Kunst war, war das eigentlich sehr neu, oder? Man hat ja die großen Künstler, so Michelangelo, Tizian, haben Menschen und Umwelt ganz anders wahrgenommen als dann Bruegel.
Ja, der Bruegel war insofern, Peter Bruegel, der Ältere, er war ja der Vater einer großen Malerdynastie. Der Peter Bruegel, der Ältere, war der Erste, der wirklich sich ganz dezidiert mit der Darstellung von Landschaft und dadurch auch von Natur, aber Natur und von Menschen bevölkerte Landschaft auseinandergesetzt hat und sie so zusammenkomponiert hat, dass man auf der einen Seite, also die Zeit Zeitgenossen, dass sie sich dort wiedergefunden haben, dass man die Städte zum Beispiel, die immer wieder bei seinen Bildern auftauchen, dass man eigentlich davon ausgehen kann, das ist Antwerpen, was er darstellt. Die Menschen, mit denen kann man sich auch ganz gut identifizieren oder konnte man zur damaligen Zeit sich ganz gut identifizieren. Und er hat auf der einen Seite eben das wiedergegeben, was er gesehen hat, hat das aber auch noch mit Stimmung versehen, mit atmosphärischem versehen. Und er war schon ein echter großer Künstler, in dem er auch genau gewusst hat, wie er arbeiten muss, wie er Farbe einsetzen kann zum Beispiel, um mehr als nur ein reines Abbild zu erzeugen.
Das schauen wir uns jetzt mal an mit dem Beispiel Jäger im Schnee.
Ja.
Ein ganz tolles Bild. Beschreib uns mal bitte, was wir da sehen.
Also die Jäger im Schnee ist eines der berühmtesten Bilder von Peter Bruegel, dem Älteren. Und der Titel sagt, es zeigt auf der einen Seite Jäger, die in einer Winterlandschaft von der Jagd heimkehren. Bruegel entwirft uns aber gleichzeitig auch einen Blick in eine großzügige Landschaft. Und er gibt uns auch ganz gut den Weg vor, auf dem wir ihn begleiten, auf dem unser Blick sozusagen wandern soll. Von links, von der Seite kommt eine Gruppe von Jägern, die von einer kargen Jagdbeute sozusagen begleitet werden. Also gerade einen Rotfuchs hat der Jäger, der in der Mitte ganz prominent dargestellt ist, an einem Stab über der Schulter hängen. Das ist relativ dürftig eigentlich, wenn man auch schaut, die große Meute von Hunden, von denen sie diese Jäger begleitet werden. Sie gehen ganz schwer, sie haben einen schweren Schritt, sie sinken ganz tief ein in den Schnee, ist auch anstrengend. Also man merkt, da sind sie wirklich schon auch ein bisschen müde. Auch die Hunde sind etwas müde. Und diese Jäger, die kommen eben von der Jagd nach Hause, gehen vermutlich in das Dorf, das man im Mittelgrund sieht. Sie kommen da so von einem erhöhten Hügel. Und wenn wir dann schauen, sozusagen wie der Blick weitergelenkt wird, blickt man auf diese zugefrorenen Teiche, wo sich Freizeitvergnügen abspielt. Man sieht aber auch Kutschen, die beladen sind mit Reisig. Man sieht ganz im Vordergrund eine Frau, die mit ihrem Rücken gebeugt zu einem schweren Reisigbüschel sich aufgebürdet hat. Man sieht Vögel, die fliegen, das sind wahrscheinlich Elstern. Und dann blickt man in ein Tal, das von einem Flusslauf durchdrungen ist. Weiter hinten ist dann noch einmal ein Dorf, wo man die Kirche sieht. Und ganz hinten sieht man dann noch eine sehr bizarre Berg- oder Gebirgslandschaft, die auch schneebedeckt ist. Und wenn man so ein bisschen herumschaut, dann beschleicht einem wirklich auch sofort das Gefühl der Kälte. Also man spürt richtig, dass es Winter ist. Man sieht den Schnee, der noch auf den dürren, blattlosen Ästen natürlich liegt. Wie gesagt, die Teiche sind zugefroren, darauf wird Schlittschuh gelaufen, Eishockey gespielt und verschiedenes anderes. Bei einem vermutlich Gasthaus, wie das herabhängende Schild, links von der Herde, links von den heimkehrenden Jägern, wie man da sehen kann, da ist ein Wirtshausschild, das herunterhängt und draußen ist ein Feuer gemacht, wo wahrscheinlich eben auf die gegrillte Sau, wie das eben damals üblich war, schon vorbereitet wird.
Also sieht man da diverse Dinge, die du schon beschrieben hast. Einerseits die Auseinandersetzung mit der Landschaft und dann mit normalen Menschen, unter Anführungszeichen, und der ländlichen Bevölkerung, Bauern, Jäger. Und das ist auch was, was mich als Bauernbub sehr fasziniert hat bei den Bildern. Also in einer Zeit, wo oft sehr herabgeblickt wurde auf die ländliche Bevölkerung, wo man in der Kunst, und Bruegel hat ja auch nicht für Bauern gemalt, sondern reiche Leute haben ihm Geld gegeben, dass er Bilder für sie malt. Aber dass er trotzdem dieses Landleben und das normale alltägliche Leben mit einer ziemlichen Würde und mit Respekt gemalt hat und nicht nur die großen Götter oder Porträts von reichen Leuten.
Ja, das ist eine interessante und vor allem wichtige Bemerkung und Einschätzung zur Kunst von Peter Bruegel, der manchmal auch als Bauernbruegel bezeichnet wird. Fälschlicherweise leitet man davon das Falsche ab. Also wenn man sagt Bauernbruegel, dann würde man meinen, er ist selbst aus bäuerlichem Stand, was er nicht war. Oder dass er eben sich nur so mit diesen Bauern identifiziert. Das ist auch nicht der Fall, sondern er ist ein ganz klarer Beobachter. Und so wie er beobachtet, wie er das, was er beobachtet, wiedergibt, ist er weder romantisierend noch, also dass er sagt, wow, das Bauernleben ist so wahnsinnig toll, oder dass er es eben distanziert herablassend beschreibt und wiedergibt, sondern er beschreibt einfach das, was er sieht, im Zusammenhang mit den optischen Phänomenen, die sich eben ergeben, wenn man in eine Winterlandschaft blickt, wo keine Sonne scheint, also es ist wirklich so, wie wir auch die typischen Wintertage kennen, wo das Licht sozusagen durch den reflektierenden Schnee kommt. Aber ansonsten ist es eigentlich eher so eine sehr kühle, kalte Atmosphäre. Und das Spannende finde ich eben, dass er zeigt, was es alles gibt, eben im Winter in einer Schneelandschaft. Es gibt eben die Menschen, die arbeiten, wie zum Beispiel die dort beim Feuer sind, oder eben die Jäger, die von der Jagd heimkommen, oder der Bauer, der eben die Kutsche mit dem Reisig irgendwo hinbringt. Aber es gibt eben auch, es ist offensichtlich auch Zeit für Freizeitvergnügungen, so das, was wir heute eigentlich auch mit dem Winter verbinden, wenn alles gefroren ist, man geht Schlittschuh laufen, man spielt Eishockey, man tanzt auf dem Eis, diese Dinge. Und das zeigt er alles. Und man nimmt es ihm auch ab. Also man spürt das richtig, dass das eine Szene ist, die einem sehr vertraut vorkommen könnte, weil er eben diese kalten Farben verwendet. Also er erzeugt auch mit der Farbigkeit diese Kälte. Blau, grün, weiß, grau. Also das sind überhaupt keine warmen Farben in dem Sinn. Auch kein Gelb oder so, was man, wenn Sonne schiene, dann man mehr hätte. Und ganz interessant ist eben auch, weil ich das vorhin mit den optischen Phänomenen auch erzählt habe, man blickt, das kennen wir auch, wenn man so gegen eine weiße Schneewand oder Schneefläche blickt, dann sind die Gegenstände, die davor sind, die erscheinen dann ein bisschen unkontrolliert und schwarz. Und so sind zum Beispiel auch da diese Jäger und so, die sind gar nicht so jetzt fein herausgezeichnet, sondern das sind einfach mehr oder weniger so schwarze Figuren. Und das hat bei Bruegel natürlich auch noch ein bisschen einen anderen Hintergrund. Er ist einfach auch interessiert dran, sozusagen nicht einzelne Persönlichkeiten wiederzugeben, sondern er will den Menschen ganz allgemein in einer bestimmten Situation wiedergeben. Und darum schauen die sich oft auch relativ ähnlich.
Ja, schauen wir auf ein anderes Bild, wo er auch toll den Alltag der Menschen beschreibt, die Bauernhochzeit. Und wie du schon sagst, der einzelne Mensch war dann nicht so wichtig. Und spannend ist ja, wenn man es jetzt vielleicht vergleicht, schauen wir uns vielleicht zum Vergleich noch von Michelangelo an den David, wie man da den Menschen so als Abbild Gottes, der perfekte Mensch, und genau studiert und wie dann doch, und Michelangelo hat ja noch gelebt und gewirkt, während Bruegel auch schon aktiv war. Und dann ist dann schon der Kontrast zu dem, wie Bruegel auf den Menschen blickt, sehr groß.
Er könnte nicht stärker sein, der Kontrast. Ich bin sehr froh, dass du Michelangelo in dem Kontext erwähnst, denn man könnte sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass Bruegel jemand, der das bäuerliche Leben, das Leben der einfachen Leute, sehr ausführlich beschreibt, ein Zeitgenosse von Michelangelo war. Michelangelo, der große Renaissance-Künstler Italiens, Bruegel, der große Renaissance-Künstler Flanderns. Und also beide Zeitgenossen, und unterschiedlicher könnten sie den Menschen nicht darstellen. Denn Michelangelo, der das antike Abbild des göttlichen Menschen sozusagen, eigentlich mit dem perfekten Body, wie wir heute sagen würden, mit dem Sixpack und so weiter. Also das Ideal eines schönen Mannes, einer schönen Frau, so wie man sich das damals vorgestellt hat. Und was macht Bruegel? Genau das Gegenteil. Seine, wenn wir hier zum Beispiel uns jetzt eben ein weiteres, ich möchte wirklich sagen, ikonisches Bild von Peter Bruegel, dem Älteren, auch in den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums uns anschauen, dann ist das ein Bild, da verliert sich der Blick in so viele Details, weil er so viele Geschichten erzählt. Nicht nur, dass, glaube ich, jedes österreichische Schulkind dieses Bild aus der Schulzeit kennt, weil es immer in den Schulbüchern abgebildet war, sondern wenn man so ein bisschen schaut, dann entfaltet sich da wirklich so die Anatomie eines Festes, könnte man sagen. Also das Bild heißt Bauernhochzeit. Was passiert? Es ist ganz klar, es ist eine Darstellung, die in einem Innenraum, in einer Scheune sich abspielt und so diagonal durch die Bildfläche geht eine große Holztafel, wo dicht an dicht an dicht auf Bänken die Hochzeitsgesellschaft sitzt.
Und nicht anders als heute.
Nicht anders als heute. Unterschiede gibt's aber dann doch, die eben dann wieder mit den flämischen Traditionen zu tun haben. Aber man sieht einmal, also die Bauernhochzeit, also zu einer Hochzeit gehören Braut und Bräutigam. Die Braut sieht man natürlich sofort, weil die sitzt an der langen Tafel relativ weit oben vor einem grünen Ehrentuch. Also so hat man immer schon die wichtigsten Personen hervorgehoben. Sie ist auch eine typisch bäuerliche Gestalt. Sie hat einen Blumenkranz, eine Blumenkrone am Kopf und über ihrem Kopf ist dann an diesem Ehrentuch angebracht eine Papierkrone. Also damit ist sie eindeutig einmal als Braut gekennzeichnet. Normalerweise sitzt, so wie wir das heute kennen, sitzt der Bräutigam neben der Braut oder so im unmittelbaren Umfeld. Und das ist einmal hier nicht der Fall, denn links und rechts von der Braut sitzen zwei Frauen mit weißen Kopftüchern. Und die Frage, wer ist der Bräutigam, die ist bis heute nicht endgültig gelöst. Da gibt's verschiedene Interpretationen dazu. Die einen sagen, der Mann, der also mit dem blauen Wams oder dem türkisen Wams, der die ausgehängte Türe hat und von dort aus die Speisen serviert, könnte es sein, weil er so Papierfetzeln, so spezielle im Hut hat, oder derjenige, der den Brei von dieser Türe nimmt und weitergibt. Oder wenn man der Tradition der Zeit folgt, dann weiß man, dass der Bräutigam beim Hochzeitsfest gar nicht anwesend sein durfte, genauso wie die Braut nicht sprechen durfte. Also für uns heute vollkommen unvorstellbar. Aber das zeigt auch ein bisschen, dass es bei der Betrachtung der Bilder von Bruegel nicht alles immer ganz eindeutig ist. Und so ist es auch in der Kunst. Ja? Also egal, auch in der Kunst des 16. wie in der Kunst des 21. Jahrhunderts, es ist nicht immer alles ganz eindeutig. Es gibt nicht immer nur eine Wahrheit. Aber das Spannende ist eben, wenn man so ein bisschen schaut, man lernt so unglaublich über die Zeit. Es ist ein Festmahl. Was wird gegessen? Was ist getrunken? Also all diese Dinge, die für uns heute auch bei jedem Fest von Bedeutung sind. Es werden Breispeisen gereicht. Man hat Messer, mit denen wird das Brot heruntergeschnitten. Das Brot, mit dem wird vielleicht auch sogar ein bisschen im Brei, sozusagen der Brei gegessen. Man verwendet aber auch Holzlöffel. Das sieht man bei einzelnen Personen in der Festgesellschaft, aber auch ganz links unten sitzt ein Mädchen, das den leeren Teller noch sozusagen mit den Fingern ausschlägt hat. Da hat auch ein Butterbrot dort liegen, also auf dem Schoß liegen. Also man sieht da sehr viel einfach über die Festkultur. Links von dem Mädchen gießt ein ebenfalls gut gekleideter Mann gießt das Bier aus dem großen Krug in einen kleineren Krug, der dann eben auf den Tisch gestellt wird. Also Bier war das Getränk, das man gereicht hat. Die Musik, die Dudelsackspieler, also so wie man sich das vorstellen kann, wenn man genau hinschaut, die Leute drängen herein, alle wollen teilhaben, alle wollen Teil der Festkultur sein. Man fragt sich dann natürlich auch, wann hat das stattgefunden? Dann sieht man da so zwei Garbenkorn Weinreben an der Wand hängen, auch ganz klar, erst nachdem die Ernte eingefahren wurde, dann ist erst Zeit zum Feiern. Also es gibt so viele auch, wie soll ich sagen, Parallelen zu uns heute, wie wir Feste ausrichten, wann macht man das, wer ist da dabei, was zieht man an, die Rangordnung, die Sitzordnung bei Tisch, all das spielt natürlich eine große Rolle. Interessant finde ich zum Beispiel auch der Mann, der zwei weiter sozusagen von der Braut sitzt, der ist der Einzige, der auf einem Lehnstuhl sitzt, mit einem Bart, mit einer Haube, mit einem Pelzkragen am Mantel. Also da ist auch schon einmal klar, der muss ein besserer sein sozusagen von der Gesellschaft. Der Einzige, der einen Stuhl hat, auf dem er sitzt, alle anderen sitzen auf den wahrscheinlich eher unbequemen Holzbänken. Mhm. Also auch da wird sozusagen genau erzählt, der Glauben spielt natürlich eine Rolle. Da ist der Mönch, der mit dem Gutsherrn spricht und so weiter und
Wo
so
weiter. Wo ist der Mönch?
Der Mönch ist dann sitzt neben, ganz am Rand außen, der Herr in Schwarz, das ist der Gutsherr und mit ihm spricht der Mönch. Mhm. Und das hat auch fast ein bisschen die Handhaltung, ein bisschen einen Segensgestus, das kann man jetzt vielleicht auch, wird vielleicht übertrieben sein, das so zu interpretieren, aber man sieht sozusagen eigentlich diese alte Rangordnung, die wir aus den dörflichen Gemeinschaften kennen, die ich auch noch aus meinem Heimatdorf kenne. Wer waren die wichtigen Berufe, wer waren die wichtigen Persönlichkeiten? Hat sich alles nicht geändert.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Vorarlberg, aus einer kleinen Ortschaft namens Wolfurt. Das ist in der Nähe von Bregenz. Und dort war das auch ganz klar, der Lehrer, der Priester, der Notar, der Gutsherr, das waren der Bauer, das waren die wichtigen Persönlichkeiten.
Ja, was auch für mich spannend ist, so die Wand aus Stroh.
Ja.
Kennt man ja heute nicht mehr.
Ja.
Genau.
Ja, eben, also es lohnt sich schon genau hinzuschauen und das macht der Bräugel wirklich ganz fantastisch. Er malt ja auf Holz, auf Eichentafeln, die ganz glatt poliert und geschliffen werden. Und das heißt, die Malerei, dort, wie er die Farbe draufsetzt, das ist ganz feine Malerei, wo er wirklich ganz detailreich malen kann. Und damit bringt er viele, viele Details in seiner Malerei unter. Und ganz grundsätzlich möchte ich aber auch sagen, man kann die Bilder und die Bilderwelt von Bräugel einfach auch so genießen, wenn man einfach das Bild anschaut, ohne jetzt dann ganz in die Tiefe zu gehen und dann womöglich noch eine Moral von der Geschichte herauszulesen, wenn wir dann zum Beispiel beim Turmbau sprechen. Man kann einfach sagen, das ist einfach toll wiedergegebenes, eine Alltagsszene, wo viel zu sehen ist. Darum lieben zum Beispiel Kinder auch den Bräugel. Ich wäre sehr oft gefragt, ab wann kann man denn mit Kindern ins Museum gehen? Wann soll man da gehen? Schule oder so? Und dann sage ich, nein, immer wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, dann glaube ich, ist der richtige Moment, ins Museum zu gehen, nämlich egal in welches Museum. Weil die Kinder haben diesen offenen Blick, die Neugierde und stellen Fragen, die sich Erwachsene oft nicht zu fragen getrauen. Und die wandern dann die Bilder ab und entdecken so die Welt. Mhm. Und genau so diese Anleitung gibt eigentlich Bräugel auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Man soll sich auch vor Augen halten, das sind großformatige Bilder, die Bräugel gemalt hat. Das heißt also, wenn man vor dem Bild steht, also wenn man ganz nah hingeht, so nah man halt eben hingehen kann in einem Museum, oder auch wenn man ein bisschen bequemer zurück auf den Bänken sitzt und sich von dort die Bilder aus anschaut, es gibt so viel zu entdecken. Bekanntes, was wir heute noch kennen, aber auch natürlich Dinge, die heute, 450 Jahre später, wir nicht mehr kennen. Ja. Aber so dieses grundsätzliche Schildern von Leben, von Alltag, von Bauernstand, also einfacheren Menschen, ohne Wertung. Das ist ja auch das, was wir uns manchmal wünschen, dass man mehr sozusagen wertfrei miteinander kommuniziert und nicht mit Vorurteilen miteinander kommuniziert. Das macht der Bräugel auf eine ganz, ganz tolle Art.
Wie kann ich mir das vorstellen? Das hat ja jemand in Auftrag gegeben bei ihm. Geht er dann hin zu Bräugel und sagt, mal mir eine Bauernhochzeit, oder sagt er, mal mir ein Bild, und dann macht der Bräugel, was ihm imponiert?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir wissen auch nicht von allen Bildern, wer die jeweiligen Auftraggeber waren. Das ist, liegt manchmal wirklich im Dunkeln. Wir wissen es von einigen Bildern, von der Bauernhochzeit, vom Turmbau zu Babel, von den Jahreszeitenbildern wissen wir, dass die im Besitz eines Antwerpener Bankiers waren, der die Bilder von Bruegel einfach geliebt hat, der auch gewusst hat, der Bruegel ist ein guter Maler, ein wichtiger Maler. Mit seinen Werken möchte ich gern mein Haus ausschmücken. Und aus diesem sehr privaten Kontext sind die Bilder dann letzten Endes in den habsburgischen Sammlungen gelandet. Es gab zwei Brüder, den Erzherzog Ernst und dann den sehr bekannten späteren Kaiser Rudolf II., die diese Bruegel-Bilder unglaublich geschätzt haben. Und seitdem wurden die Bilder eben von Generation zu Generation weitergegeben und heute sind sie im Kunsthistorischen Museum zu bewundern. Man fragt sich natürlich auch, eben so wie du ja auch sagst, warum wollte man gewisse Darstellungen haben, zum Beispiel die Jahreszeitenbilder, von denen wissen wir, dass sie im Speiszimmer an der Wand gehangen sind, dieses Antwerpener sehr gut situierten Mannes. Also die Bilder waren nie billig in dem Sinn. Und sie waren Teil.
Mach uns noch die Vogelfalle also auf, die finde ich auch so schön.
Ja, das ist auch.
Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nein. Ja. Ich wollte es noch vielleicht ganz kurz, aber das passt hier auch gut dazu, zur Vogelfalle. Die Platzierung der Bilder, das machen wir ja heute auch. Wir überlegen uns ja auch, wo hängen wir welches Bild auf, wenn wir zu Hause Kunst oder Plakate, ist ja ganz egal, aufhängen, wo hängen wir das hin? Und das ist meistens mehr als nur eine ästhetische Entscheidung. Und so war das eben bei diesen Jahreszeitenbildern auch im Speiszimmer. Dazwischen waren natürlich auch Fenster und man konnte immer sozusagen die gemalte Landschaft mit der echten Landschaft irgendwie ein bisschen zusammen sehen. Und sowas, diese Idee, die finde ich eigentlich ganz reizvoll. Und wenn wir uns hier die Vogelfalle anschauen, im Zusammenhang mit Bruegel wird sehr oft von Wimmelbildern gesprochen. Das gibt es ja auch so, oder die Wimmelbücher, das gibt es ja auch für die kleinen Kinder. Das heißt, es sind Darstellungen, die ganz dicht aufgefüllt sind mit ganz, ganz vielen Details, wo es wirklich nur wimmelt vor Details. Und dafür ist Bruegel auch bekannt, dass seine Bilder, wenn man sie anschaut, da tut sich immer irrsinnig viel. Die sind immer sehr bevölkert von Menschen, von Tieren, von Bäumen, von Pflanzen, von Häusern und so weiter. Und auch hier, das ist so etwas wie ein, könnte man fast sagen, so ein Ausschnitt, ein Zoom in die Jäger, also in die Darstellung, die größere Winterlandschaft, die wir vorhin, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Und da zoomt er jetzt hinein und zeigt nur einen ganz kleinen Ausschnitt eben von diesem Bächlein, das gefroren ist. Also es ist ganz klar wieder dieser kalte, klirrende Winter, wie wir es hier sehen und auch schon bei den Jägern im Schnee so trefflich beobachten konnten. Und man sieht eben auch, was die Leute eben dann machen, wenn es kalt ist. Man muss sich Bewegung verschaffen. Man steht nicht einfach nur herum, sondern es wird Eis gelaufen, es wird Hockey gespielt, Schlitten gefahren und so weiter. Und es fragt man sich natürlich, wo ist die Vogelfalle? Und das ist eben das, was ich vorhin mit dem Wimmelbild gemeint habe. Der Bruegel wollte schon immer auch, dass man die Bilder genau mit den Augen abwandert, sozusagen wirklich in die Darstellung hineintaucht. Und das habe ich hier zum Beispiel auch, also da auf der rechten Seite, genau, da ist diese Vogelfalle, eine ausgehängte Tür ist aufgebockt auf so einem Stock. Und daran hängt ein Seil und das Seil wiederum, geht zurück bis zum Haus. Und wenn dort genügend Vögel oder was auch immer drunter sind unter dieser Türe, dann zieht man am Seil und dann fällt die Türe herunter und die Vögel sind gefangen. Und also es ist auch immer ein bisschen Action sozusagen in den Bildern zu sehen und die Landschaft, der Blick, der geht da so weiter und irgendwann ist man dann so in dieser ganz verschwommenen Landschaft, dann gleitet der Blick so langsam aus.
Mhm. Das finde ich ganz toll, im Gegensatz zu Bildern, wo ganz klar ist, wo man zuerst hinschauen muss, ist man da oft dann zuerst ein bisschen verloren und ja.
Ja, man ist verloren, aber es lohnt sich, der Blick. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, ah, wann sehe ich das denn endlich, wenn ich, oder anders gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass dieses Bild Vogelfalle heißt, würde ich es vielleicht auch sagen, Schlittschuhlaufen am Eis oder so. Aber jetzt wissen wir, das Bild heißt Vogelfalle, also irgendwo muss sie sein. Und dann wandert man halt mit dem Blick so entlang. Und das ist diese Entdeckungsreise, die einfach so spannend ist.
Ja, Sabine, du hast den Turmbau zu Babel schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Auch ein sehr bekanntes Bild. Und jetzt hat Bruegel ja in einer Zeit gelebt, im 16. Jahrhundert, wo die Religion noch sehr den Alltag und das Leben der Menschen bestimmt hat. Und da geht es auch um eine religiöse Geschichte.
Mhm. Mhm. Ja, das ist auch wieder spannend, wenn man ein bisschen sozusagen die Zeitgeschichte überlegt, die Zeit, in der Bruegel gelebt hat, dann war das eben die Zeit, auf der einen Seite die Zeit der Religionskriege, der spanische Katholizismus gegen den holländischen Protestantismus, und da wurde ganz hart gekämpft.
Kurz, ich ordne es kurz ein und du hilfst mir dabei. Bruegel hat gelebt so 1530 bis 1570.
Mhm.
In der Zeit, also 1517, hat Luther die 95 Thesen
angeschlagen.
Ja. Also der Protestantismus beginnt Fahrt aufzunehmen. Gleichzeitig befinden wir uns so, also das Mittelalter, wie wir es heute definieren, ist schon zu Ende gegangen. Noch nicht lange aus, dass der Kolumbus sich aufgemacht hat nach Indien, unter Anführungszeichen. Der Magellan hat zu der Zeit, also kurz vor Bruegel, die Welt umsegelt. Man hat gemerkt, okay, die Welt ist eine Kugel. Und damals auch, und das finde ich auch so spannend, weil wir haben auch schon eine Folge zu Michelangelo gemacht. Und da ging es auch darum, warum waren zu dieser Zeit so viele Künstler so erfolgreich und sind bis heute so bekannt. Und da ging es auch darum, dass diese Regionen in Italien und Florenz einfach sehr wohlhabend waren zu der Zeit. Und das trifft ja auch auf Bruegel zu, weil die Niederlande, Belgien, so wie wir sie heute kennen, diese Region damals auch zu den reichsten der Welt gehört hat. Und die Religionskonflikte, ordnest uns du noch ein, worum ging es da dann?
Ja, es gab damals noch die spanischen Niederlande, also die südlichen spanischen Niederlande, die waren unter katholischer Herrschaft. Philipp II., der spanische König, war sozusagen der Herrscher. Und natürlich haben die Adeligen revoltiert. Die wollten sich nicht mehr von oben beherrschen lassen. Und dieser Protestantismus, das war einfach diese Gegenbewegung. Und die schärfstens geführt wurde mit Religionskriegen. Und dann kommt noch was anderes dazu. Man kann ja die Phänomene nie ganz sauber voneinander trennen. Es ist die Religion auf der einen Seite. Und was für Bruegel und seine Zeit wahnsinnig wichtig auch war, waren die klimatischen Veränderungen, die sich damals sehr langsam natürlich vollzogen haben. Im Mittelalter spricht man auch von der sogenannten Warmzeit, auf die dann, und das war so ziemlich genau auch die Lebenszeit von Bruegel, die sogenannte kleine Eiszeit gefolgt ist. Und das hat natürlich auch dann einen Wechsel gebracht, eine Veränderung gebracht in den allgemeinen Lebensbedingungen, aber natürlich auch auf die Natur, auf die Landwirtschaft, auf den Handel und so weiter. Und da waren dann eben diese Länder, also die Niederlande, Flandern und so weiter, waren da gut gerüstet und aus dieser Veränderung, diesen klimatischen Veränderungen heraus haben die, insbesondere eben die Niederlande, Flandern und so weiter, haben dann ihren großen, relativ schnell wachsenden Reichtum auch bezogen. Und all das spielt auch in die Bilder von Bruegel hinein. Also man kann das, wie gesagt, nicht immer ganz scharf trennen. Und der Turmbau zu Babel ist, glaube ich, das dritte wirklich ikonische Werk in unserer Sammlung oder überhaupt, wenn man an Peter Bruegel denkt, fällt einem der Turmbau zu Babel ein. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus der Genesis. Und worum geht's? Es soll ein Turm gebaut werden, der bis in den Himmel hinaufragt. Also sozusagen, man will eigentlich mit dem Schöpfer, man will mit Gott auf Augenhöhe sein. Und das wissen wir natürlich schon, das kann nicht gut ausgehen. Das ist diese menschliche Hybris, die hier eigentlich ganz gnadenlos vorgeführt wird und auch zu Fall gebracht wird. Also Hochmut kommt vor den Fall, könnte man sagen. Und also zeigt uns dieser Turmbau ganz deutlich und ganz genau, verbrämt eben in eine religiöse Geschichte, eine alttestamentarische Geschichte, wobei eben auch interessant ist, dass es diese alttestamentarische Wurzel hat. Das wird hier so fast ein bisschen mit Mittelalter gleichgesetzt, also die Zeit noch vor der Neuzeit, vor dem Aufbruch in die neue, in die moderne Zeit. Der König Nimrud, der Held der Geschichte, der hier dargestellt wird, schaut eigentlich aus wie ein mittelalterlicher Prinz, wie ein mittelalterlicher König. Und er ist also umgeben von seinem Hofstaat, beziehungsweise auch von den Arbeitern, die ihm huldigen und so weiter. Manche bleiben bei der Arbeit dabei, aber es wird also vor ihm gekniet und so weiter und so weiter. Und was passiert, was sieht man denn hier eigentlich? Man sieht hier ein Bauwerk, eben diesen Turmbau zu Babel, der einfach misslungen ist. Das muss man ganz ehrlich sagen, aus dem wird nichts mehr. Und das hat da eigentlich ganz schön, es gibt ganz viele Details, wo man sehen kann, da ist so viel schiefgelaufen. Begründet wird das eben durch die sogenannte babylonische Sprachverwirrung, dass sich die, die da dran gearbeitet haben, dann plötzlich nicht mehr unterhalten können, weil Gott sich das nicht bieten lassen wollte und dass da so ein Turm gebaut wird. Und dann wurden sie eben bestraft, dass sie nicht miteinander sprechen können. Da ist ein Turm, ein mächtiger Turm, der in der Nähe von Antwerpen, hier sieht man auch wieder ganz deutlich die Stadt, gebaut wird, ganz dicht ans Wasser gebaut wird, viel zu dicht, das wissen wir schon einmal, dass das ein Unsinn ist. Und man hat so das Gefühl, auf der anderen Seite ist er fast, er ist ein bisschen aus dem Lot geraten, sinkt er schon ein. Dann, das ist so wie ein Rundbau, wir wissen heute, gehen davon aus, sage ich einmal, das Vorbild für diesen Bau war das Kolosseum in Rom. Du hast vorhin auch, glaube ich, erwähnt, oder wir haben davon gesprochen, dass Bruegel nach Italien gereist ist. Also er hat das Kolosseum gekannt. Er hat auch Michelangelo gekannt. Nur merkt man das relativ wenig in seinen Bildern. Er hat also hier diesen Rundbau gemacht, der auch ganz interessant ist, so wie wir niemals ein Haus bauen würden. Oben ist es schon relativ fertig und unten wird noch gebaut. Mittendrin ist ein Felsen. Also da ist sozusagen alles auf den Kopf gestellt. Aber das Spannende, es gibt viele andere Dinge noch, die uns zeigen, dass das einfach ein missratenes und ein misslungenes Bauwerk ist, das nicht zu retten ist. Das Interessante ist, wenn man zum Beispiel die einzelnen Schritte anschaut, wie wird Material herangeschafft, da mit den Flößen werden die Holzstämme gewährt, dann werden die herausverladen in Kisten, dann geht das weiter. Also man kann hier auch ganz schön diesen Prozess des Bauens nachvollziehen. Die Maschinen, die verwendet werden, die Hilfsmittel, die verwendet werden. Also wenn heute zu uns ins Museum Menschen kommen, die den Turmbau sich anschauen, die aus der Baubranche kommen zum Beispiel, die sind immer total fasziniert über die Genauigkeit der Werkzeuge, der Maschinen und so weiter, die hier verwendet werden. Also auch das wieder, diese Mischung von genauer Beobachtung und natürlich auch sehr fantasievoller Darstellung und dann noch die Zeiten durcheinander mischend, weil wie gesagt, also eine vorchristliche Geschichte wird in die Zeit, in die absolute Gegenwart von Bruegel transferiert.
Ja. Du hast mir zur Vorbereitung dieses tolle Buch von Rosemarie und Rainer Hagen empfohlen über Bruegel. Und die schreiben da auch über Antwerpen zu der Zeit, wo Bruegel gelebt und gearbeitet hat. Und dass diese babylonische Sprachverwirrung, um die es da ja auch in diesem Bild geht, dass das zwar Antwerpen im Vergleich zu New York oder Wien oder andere Großstädte nicht so Multikulti wie heute, aber für die Zeit damals Sie schreiben, erstens einmal ist es sehr geboomt, 1500 noch 50.000 Leute, dann 70 Jahre später, wie Bruegel gestorben ist, schon 90.000 Leute. Also enormes Wachstum, sehr ungewöhnlich, auch für die Zeit, ca. 1000 Ausländer, also andere Sprachen und Sitten. Man war es immer eher gewohnt, man kennt die Leute rund um sich und die sind alle sehr ähnlich wie ich. Und dann auch so, die haben schon über die Religionskriege gesprochen, so ein bisschen diese religiöse Einheit zerbricht und dann gibt es da die Calvinisten und die Lutheraner und die Katholiken und so weiter. Mhm. Und irgendwie in Summe ist auch so eine, ja, das, was uns bis heute beschäftigt und oft auch überfordert, so das Zusammenleben von verschiedenen Menschen, Kulturen, Sprachen, Sitten, das sieht man da auch schon zu der Zeit.
Ja, das ist wirklich spannend, dass Bruegel genau diese Vielfalt, teilweise auch Widersprüche, immer wieder auf eine erzählerische, sehr detailgetreue Art und Weise in seine Bildwelt einfließt. Und darum sind diese Bilder auch so etwas wie zeitgeschichtliche Dokumente. So kann man sie auch lesen. Das ist eben, dass ich habe es jetzt eh schon mehrfach auch betont, das finde ich Faszinierende an Bruegel, dass es so viele Möglichkeiten gibt, seine Bilder zu lesen, unter Anführungszeichen.
Wie ist jetzt so Bruegels Zugang zur Religion einzuschätzen? Weil früher viele, wenn man uns zum Beispiel das jüngste Gericht von Michelangelo, was man an der Decke in der Sixtinischen Kapelle anschauen kann, Kunst war ja lange entweder von der Kirche oder von sehr reichen Menschen in Auftrag gegeben worden und oft auch produziert, damit es dann eben eine schöne katholische Kirche schmückt. Die Protestanten haben da ja einen anderen Zugang dazu und wollen das eher schmucklos halten. Kann man dann Bruegel dann eher den Protestanten zuordnen oder weiß man das, wie er zur Religion stand?
Also Bruegel hat natürlich von seinen Auftraggebern gelebt, die eben nicht die Kirche waren, sondern das waren war das reiche Bürgertum, die Patrizier, die seine Kunst beauftragt haben. Und nachdem er ja aus seiner unmittelbaren Gegend nicht weggezogen ist, war er sozusagen natürlich darauf angewiesen, aus seinem Umfeld Aufträge zu bekommen. Und das waren natürlich überwiegend eben die Protestanten, Calvinisten und so weiter. Und er hat, das würde man auch sehen, wenn man noch sich tiefer in die Bilderwelt von Bruegel vertiefen will. Er hat natürlich auch immer wieder Szenen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament gemalt und beschrieben, aber immer so in ein zeitgenössisches Gewand buchstäblich hinein verpackt. Also wenn man den bethlehemitischen Kindermord anschaut, dann kommt man erst nach einer Zeit drauf. Zuerst glaubt man, das ist irgendwie so Zeit der Religionskriege. Da wird wild drauf losgemetzelt in einem Ort oder ja in einem kleinen Ort, bis man dann sieht, hoppla, da sind kleine Kinder am Boden, da ist Blut und dann auf einmal sagt man, hoppla, das ist ja der bethlehemitische Kindermord. Also er zeigt das nicht mit einem Zeigefinger. Wenn man möchte, könnte man natürlich auch sagen, er weist uns darauf hin, dass sowas heute auch noch passiert, indem er eben die Szene in die Gegenwart rückt, in seine Gegenwart rückt. Und ich fürchte, wenn wir heute in die Welt schauen, ist das ein Thema, das uns leider nicht fremd ist, sondern auch noch sehr, sehr aktuell ist. Es wird vielleicht mit anderen Waffen gekämpft, aber wie gesagt, Religion, Kriege sind leider ein Thema, die in unserer Gegenwart unglaublich jetzt wieder Platz gegriffen haben.
Ja, und gib uns kurz Kontext, was war der bethlehemitische Kindermord?
Der bethlehemitische Kindermord war eine Geschichte, die sich rund um die Geburt von Christi rankt, als der Auftrag gegeben wurde von Herodes, dass alle Kinder im Alter bis zu, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, also noch im Kindesalter getötet werden müssen, sozusagen, damit da ja kein Herr übrig bleibt, also dass sozusagen sichergestellt wird, dass auch eben auch der neugeborene Christussohn nicht überleben würde. Ja, wir haben vorhin, hast du noch ein anderes Du hast das
Selbstporträt von Bruegel, die Zeichnung,
ja. Das ist natürlich ein fantastisches Bild. Es ist kein Gemälde, es ist eine Zeichnung, die eben auch signiert ist, die uns den Meister, also ein Selbstporträt, wie er sich als Künstler wiedergibt. Im Malerkittel mit der Haube, bärtig, zausiges Haar, ja, eher, also jetzt nicht lächelnd, nicht freundlich, sondern wenn man es wohlwollend sieht, könnte man sagen, er betrachtet sein Werk gerade kritisch. Hinter ihm steht ein Mann mit Brille, der ihm über die Schulter schaut, der nicht ihn betrachtet, sondern der vermutlich das Werk betrachtet, das Bruegel ebenfalls gerade auch anschaut. Und der Mann, der hat die Hand in einen Geldsäckel hineingesteckt, von seinem Gürtel hängt so ein Geldbeutel herunter, da greift er hinein. Das könnte sein, dass das der potenzielle Auftraggeber oder Sammler ist, der dem Meister sozusagen kritisch über die Schulter schaut, mit dem Zwicker auf der Nase. Ja, ein sehr unmittelbares Bild. Es gibt ja sonst keine Selbstporträts von Bruegel. Das ist immer auch so eine Geschichte, ganz unterschiedlich. Es gibt Künstler, die haben sich ganz, ganz oft selbst porträtiert. Mhm. Rembrandt war so einer oder Van Gogh. Zum Beispiel auch, wissen wir auch, hat sich ganz oft selbst gemalt. Und dann gibt es wieder andere Künstler, die waren daran überhaupt nicht interessiert, weil sie sich eher am anderen Menschen sozusagen interessiert haben.
War Bruegel zu seiner Zeit schon so angesehen, wie er das heute ist?
Zu seiner Zeit war er sehr angesehen, weil daraus ergibt sich das ja, dass er diese vielen Aufträge bekommen hat. Es haben sich natürlich leider nur mehr sehr wenige seiner Bilder erhalten. Bei uns sind mit 12 ist ungefähr ein Drittel oder ein bisschen mehr als ein Drittel des Bestandes heute noch erhalten. Wir wissen, dass, ich habe es vorhin schon erwähnt, zwei habsburgische Sammlerpersönlichkeiten, Erzherzog Ernst und sein jüngerer Bruder Rudolf II., ganz verrückt danach waren, Bilder von Bruegel zu besitzen. Das heißt, also da war die Nachfrage auch noch immer sehr, sehr stark da. Und dann ist das, wie es das manchmal passiert in Künstlerbiografien, geht das Wissen um einen Künstler verloren. Und sei es, weil der Zeitgeschmack nicht mehr danach ist, weil die Signaturen nicht mehr da sind oder überhaupt nie signiert wurden, dann wird manchmal die Signatur eines anderen Künstlers drüber gemalt oder irgendwie angebracht, um das Bild dann doch wieder teurer anbieten zu können. Und da kommt dann manchmal die Kunstgeschichte auch zu Hilfe. Es gab eben im 19. Jahrhundert einen Kunsthistoriker, der das Werk von Bruegel wirklich wieder entdeckt hat und populär gemacht hat. Und seitdem ist der Ruf und der Ruhm von Bruegel ungebrochen. Und ich bin ganz sicher, dass das auch so bleiben wird.
Mhm. Warum?
Weil das Werk von Bruegel eben wirklich so relevant ist, also auch noch so, obwohl es 450 Jahre und dann noch älter entstanden ist, zeigt es eigentlich doch noch viele der Themen, die uns heute auch beschäftigen, so wie es natürlich in der Kunst allgemein ist, aber auf eine so nachvollziehbare, sichtbare, erklärbare Art und Weise. Und es sind einfach Bilder, wo es einfach Spaß macht, sie anzuschauen. Wir haben vor kurzem gerade auch wieder eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Wir arbeiten viel mit flämischen Unternehmen zusammen. Und da war neulich wieder eine Gruppe bei uns und da ging es um eine Katalogproduktion. Und dann haben wir auch über Bruegel gesprochen und die haben gesagt, uns ist das eigentlich gar nicht so wichtig, wie historisch genau das ist, sondern es macht uns einfach Vergnügen, diese Bilder anzuschauen und wir sind unglaublich stolz, dass der einer von uns ist. Mhm. Also das finde ich auch ganz schön, dass man Kunst auch so betrachten kann, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel drüber weiß, sondern dass man einfach, wenn man eine Lust hat am Schauen, wenn man neugierig ist, wenn man die Welt erklärt bekommen will, dass man sich dann darauf einlässt und es gibt wirklich wenige Künstler wie Bruegel, die das auf so eine unglaublich bunte, vielfältige Art und Weise machen.
Ja. Mir hilft das in letzter Zeit sehr, wenn ich mich mit Geschichte beschäftige, dann auch die Kunst der Zeit dazu zu haben und das übereinander zu legen. Also ich mag zum Beispiel auch, ich habe mir extra auch herausgesucht, ich habe Wirtschaft studiert, ich habe mir dann die Wirtschaftsleistung der Niederlande zu der Zeit angeschaut. Auch spannend, so damals das BIP pro Kopf $4,000 pro Jahr, was heute nicht viel ist, hat dann in Österreich 50.000 Dollar pro Kopf in dieser Statistik. Aber wenn man sich ärmere Länder heute anschaut, Bangladesch ist bei dieser Statistik von Angus Maddison bei $5,000 pro Kopf. Also waren die Niederlande zu der Zeit eigentlich ja wahnsinnig wohlhabend. Und da dazu neben so Jahreszahlen und Wirtschaftszahlen und dann auch diese Bilder zu haben, um irgendwie ein Bild sich zu machen von einer Zeit und wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat, finde ich sehr hilfreich.
Ja, dazu ist Kunst wirklich auch da, um sozusagen Zeit besser erklären zu können. Wenn man davon ausgeht, dass Kunst auch so etwas wie ein Spiegel der Zeit ist. Und gerade bei Bruegel, glaube ich, sieht man das wirklich sehr, sehr gut, dass er Hinweise gibt auf das, was dann die nüchternen Zahlen eines Wirtschafters da zum Beispiel oder Statistiken wiedergeben können. Und wenn sich das so schön miteinander verschränkt, ja, dann ist es spannend.
Sabine, du hast uns noch Büchertipps mitgebracht, wenn man sich vertiefen möchte.
Ja, also ich habe verschiedene Bücher, die ich empfehlen würde. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne unseren Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums Bruegel, die Hand des Meisters aus dem Jahr 2018 empfehlen, wo ein wunderbarer, großer Querschnitt über alle Bilder von Peter Bruegel zu sehen, zu lesen, zu erleben ist. Wenn man mehr ins Detail gehen möchte, habe ich ein zweites Buch, das heißt Bruegel in Detail von Manfred Selling, der einer der großen Bruegel-Kenner ist, wo er auf wunderbare Art und Weise unseren Blick wirklich auf die Details lenkt, die man bei Bruegel sehen kann, die man oft, weil sie so winzig sind, oft nicht mit dem freien Auge überhaupt sehen kann. Und dann habe ich ein drittes Buch, das eher ein bisschen sozusagen Zeitgeschichte bietet, das den Bruegel einbettet. Das ist von Philipp Blom, Die Welt aus den Angeln. Und das in diesem Buch beleuchtet Blom, der ja Philosoph und Historiker ist, ein bisschen die zeitgeschichtlichen Hintergründe, aber auch, wie sich die Gegebenheiten, das Leben verändert hat, eben durch Änderungen, die sich durch eine Klimaveränderung eben auch ergeben haben. Und da spielt dann natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen spielen da natürlich auch eine große Rolle. Und dieses Buch würde ich eben empfehlen, so als generellen Überblick zur Zeit, wenn man dann im Anschluss dann mehr über Bruegel wissen möchte oder sehen möchte.
Vielen Dank. Und Sabine, noch ein Medium, das du vor den Vorhang holen möchtest, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ja, also ich bin noch jemand, der gern Print liest, also wirklich Papier liest. Und ich liebe die Süddeutsche und ich liebe vor allem die beiliegenden Magazine, sowohl von der Süddeutschen als auch von der Zeit. Das finde ich sehr interessante Medien, die auch ein bisschen tiefer sozusagen eindringen in das, was einen über das tagespolitische Geschehen hinaus interessiert.
Und gibt es noch Podcasts oder YouTube-Kanäle in die Richtung, die du empfehlen kannst? Oder ist das nicht so dein Metier?
Ich bin dabei, das besser zu entdecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber etwas, was ich sehr gerne höre, ist Diagonal auf Ö1. Das ist ein Magazin, das ich wirklich sehr spannend finde. Und es kommt auch.
Also, worum geht's da?
Also, das sind so Schwerpunkte zu eine Schwerpunktgeschichte, eine Fokusgeschichte zu einem Thema. Das kann ein bestimmtes Land sein, das kann eine bestimmte Persönlichkeit sein. Also, das ist ganz bunt, eben auch wie ein Magazin. Mhm. Und aber eben eine Stunde lang und kommt immer am Samstag. Das ist sehr, sehr, höre ich gerne. Und von den Podcasts, naja, so wie, glaube ich, wahrscheinlich viele Menschen, heißt das Alles gesagt von der Zeit, wo Gelegenheit gegeben wird, dass eine Persönlichkeit so lange erzählen, sagen, sprechen kann, wie sie etwas zu sagen hat. Und das finde ich erstens wahnsinnig spannend. Ich höre es mir immer wieder mal eine Folge an oder so, weil ich lerne da einfach viel über Bereiche oder Themen, die nicht so in meinem Leben so ganz präsent sind, wo ich mich nicht so gut auskenne. Und ich finde es als Format deswegen auch spannend für mich, weil es auch ganz deutlich zeigt, es liegt nicht an der Länge, wie jemand spricht, ob er was zu sagen hat oder nicht, sondern dass das genauso akzeptabel ist, wenn jemand nach einer Stunde sagt oder das Gefühl, jetzt habe ich alles gesagt, ist das genauso okay, wie wenn jemand 5 Stunden spricht. Mhm. Und also das ist auch ein Podcast, den ich gern mag. Ja.
Liebe Sabine, danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Danke dir vielmals für das Gespräch, Andreas.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Bruegel hatte Respekt für normale Menschen. Er malte zwar für reiche Leute, die ihn bezahlten und war auch selber besser situiert, aber malte Bauern, Jäger oder normale Menschen am Dorf mit großem Respekt und ohne über sie zu urteilen. Das war für Kunst zu seiner Zeit im 16. Jahrhundert sehr außergewöhnlich. Zweitens, Bruegel lebte in einer Zeit großer Umbrüche. Katholiken und Protestanten bekriegten sich, Kolumbus und Magellan segelten um die Erde. Flandern war zu der Zeit außergewöhnlich wohlhabend, so wie etwa Florenz in Italien. Und das verschaffte reichen Kaufleuten das Geld, das sie dann an Aufträge für Künstler wie Bruegel ausgaben. Drittens, seine Bilder verdanken wir Österreicher den Habsburgern. Die waren große Fans von Bruegel und haben mehrere seiner Gemälde im Laufe der Zeit erworben. Die waren aber lange Zeit nur im Privatbesitz und konnten nur die Habsburger und ihre Friends anschauen. Seit 1891 ist aber das Naturhistorische Museum in Wien für die breite Masse eröffnet worden und jetzt können wir uns die Bilder in Wien alle anschauen. Mein Tipp diese Woche ist der YouTube-Kanal Great Art Explained. Ich dachte immer, Kunst ist überhaupt nichts für mich, ich habe keinen Zugang gefunden und mit diesem Kanal hat sich das total verändert. Da werden so in 15 Minuten große Kunstwerke sehr toll erklärt und wenn euch Kunst interessiert, dann schaut's mal rein in diesen Kanal. Wenn du mehr über die Welt lernen möchtest, dann schau dir auch mal die anderen Videos auf meinem Kanal an. Ich lade mir jede Woche einen Auskenner oder eine Auskennerin ein, um die Welt besser zu verstehen. Nächste Woche kommt zu mir der Wissenschaftler Florian Freistetter und der erklärt mir mein Horoskop und mein Sternzeichen. Und zwar nicht aus der Sicht der Astrologie, sondern aus der Sicht der trockenen Wissenschaft und erklärt mir, warum Astrologie wissenschaftlich einfach nicht funktionieren kann. Danke an alle, die bei Erklär mir die Welt mitarbeiten, an Thomas Pelkmann, an Alexander Kohmann, der Kamera- und Videoschnitt übernimmt, Dominik Lanterdinger, der für den Audioschnitt verantwortlich zeichnet, Therese Iliasch und Stefan Lasnik, die den Podcast vermarkten, also Werbung verkaufen. An dieser Stelle auch Danke an alle Firmen, die unseren Journalismus unterstützen und hier Werbung schalten. Kleinere Buchungen gerne auf erklärmir.at/Werbung direkt bei mir einbuchen. Ansonsten lohnt sich immer der Weg über Therese und Stefan von Missing Link. Danke auch an alle 435 Personen und HörerInnen, die den Podcast nicht nur hören, sondern auch mithelfen in der Form von finanziellen Beiträgen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze Erklär mir die Welt auf erklärmir.at/support. Wenn du gleich weiterhören möchtest, dann habe ich einen Tipp für dich. Bleiben wir gleich beim Thema Kunst. In der Folge 117 wird Kunst ganz allgemein erklärt und zwar vom ehemaligen Direktor der Albertina von Klaus Albrecht Schröder, ein unglaublich kluger, wortgewaltiger Mensch, der auch starke Meinungen hat und die Folge hat dann doch unter euch sehr polarisiert. Ich fand sie auf jeden Fall total, total spannend und kann sie euch sehr empfehlen. Folge 117 ist das. Nächste Woche kommt dann, anders als angekündigt, hätte das ja schon diese Woche erscheinen sollen, die Boulevardfolge mit Kai Diekmann, dem Ex-Chefredakteur der Bild. Also die kommt dann nächste Woche, da mussten wir ein bisschen was verschieben. Ist auch eine super, super spannende Folge und ich glaube, dass für die meisten Leute neue Gedanken dabei sind, wenn es darum geht, welche Meinung man über Boulevardjournalismus hat. So war es zumindest bei mir. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Andreas.